Leben in Weiden. Hin und her, auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler.
Heute mit Maher Kedro, Imam, Brückenbauer, Integrationsbotschafter. Ja, lieber Maher, schön, dass du heute bei uns im Weiden-Podcast bist. Herzlich willkommen.
Dankeschön, ich freue mich auch, dass ich heute sein darf.
Ja, du bist ja in Ägypten geboren, in Sagasig, eine Großstadt im Nildelta. Wie erinnerst du dich denn an deine Kindheit und Jugend dort?
Ja, ich bin eigentlich in ein Dorf geboren, die von Stadt ungefähr 10 Minuten. Meine Eltern sind Bauer und mein Vater war Eisenbahningenieur. Und den Sagasig ist eine sehr Besiedlung dichte Stadt. Wir reden über 130.000 Mitbewohner, so in großer Fläche. Wir zwei-, dreifach wir Weiden, aber von Besiedlung her ist sehr dicht. Dort war meine Uni. Und diese Erinnerung bleibt mir lebenslang im Gedanken.
Bist du immer wieder auch dort aktuell? Oder?
Ja, ich versuche immer einmal pro Jahr in dort zu sein. Ich habe noch Bruder, Familie, große Familie und dann auch meine Familie sind wirklich so groß. Und früher war ich mehrfach pro Jahr, aber jetzt derzeit einmal pro Jahr reicht mir aus. Und dann nehme ich auch meine Frau mit, meine Kinder, dass die Wurzel auch zur Heimat nicht zu verlieren. Meine Kinder sind hier in Deutschland geboren, alle drei, meine Frau auch. Aber mir ist auch eine ganz Anliegen, dass ich auch meine Kinder auch noch eine Verbindung zur ursprünglichen Heimat.
Ja, du sagst ja zu Recht ursprüngliche Heimat. Das ist ja das Thema Heimat ist ja sowieso, wenn man in der Migration ist, immer ein Thema. Wenn du zurückblickst, wie kam es denn überhaupt dazu, dass dein Weg nach Deutschland geführt?
Ja, zurück zur Heimat. Meine Kinder sind hier geboren, aufgewachsen. Ich fühle mich hier als normaler Deutscher, die im Ausland geboren ist. Damals, nach meiner Bachelor, habe ich mich ein Uni gesucht, dass ich auch mir weiter in diese Richtung und war die beste Uni für mein Fach in Deutschland und nächstes in Amerika und habe ich für Deutschland entschieden, weil Europa und ich bin in Ägypten geboren und Europa und Ägypten ist nicht entfernt, nicht wie die Amerika oder andersrum und habe ich mich den Weg nach Deutschland genommen, um hier mich weiterzubilden und auch zu arbeiten und integrieren und dann geht Jahre nach dem Jahr und dann jetzt reden wir über 30 Jahre.
30 Jahre. Ja, ja. Welche Fachrichtung hast du studiert?
Ja, ich habe meine ursprüngliche Studium als es gibt so bei uns in Al-Azhar Universität, das ist eine theologische religiöse Einrichtung, die von Kindergarten, Grundschule, Mittelschule, Gymnasium und bis zum Uni und bin ich bis Gymnasium in die in diese Akademie und danach habe ich einen Wirtschaftszweig Bachelor in Business Administrator in Wirtschaft studiert in dieser Uni. Sagasig Universität, ja.
Sagasig. Und dann bist du quasi nach Deutschland gekommen. Was genau war deine erste Station in Deutschland?
Ja, erste Station war eine Stadt, ganz kurz, lass mich nochmal zu erinnern, die kann ich nicht vergessen, auch hier in Bayern, um an die Uni weiterzumelden. Dann habe ich mich beworben in die Uni Erlangen und Erlangen-Nürnberg ist die kam den Aufnahme nahe und dann von Erlangen habe ich den Weg nach Eschenbach gefunden und beginnt meine Geschichte in Deutschland in Eschenbach bis jetzt 27 Jahre.
Also du bist dann tatsächlich auch während des Studiums schon nach Eschenbach gekommen?
Ja.
War ein Zufall? Oder
ja, ich habe eine ganz nette Freundin, die hier in Weiden wohnt. War heiratet, auch ein Ägypter und hat in ehemaliger Südwohle Firma gearbeitet und für mich war der Ritter, weil der kann gut Deutsch sprechen, er kennt sich alles aus mit dem Amten und Beamten und hat mir immer am Anfang an, wie jede, die nach Deutschland kam, braucht eine Unterstützung und für ihn war mich der Ritter, der hat mich praktisch am Anfang an alle meine Sachen geholfen und dann hat mich in beiden Umgebungen gebunden. Dann habe ich gesagt, bin ich umgezogen von Schweinfurt nach Weiden und beginnt hier mein Leben in Deutschland.
Und sag mal, es ist ja trotzdem, du kommst in ein völlig fremdes Land. Konntest du vorher schon ein bisschen Deutsch oder hast du das erst hier gelernt?
Ja, ich habe hier wirklich gelernt. Ich habe schon höhere Sprachniveau von Englisch und konnte ich mit Englischsprache am Anfang an mich zurechtkommen. Ja, ja. Und dann sehen wir hier alle Amte und Beamten, die in die in Arbeitsamt oder alle Amte, die eigentlich hochqualifizierte Leute, die haben auch mit Englisch ganz gut und geht Schritt für Schritt, bis die deutsche Sprache beherrscht und dann beginnt mein Leben hier in weiteren Umgebung.
Und du hast ja dann tatsächlich auch gearbeitet oder arbeitest immer noch und immer hier und das jetzt faktisch ja seit 30 Jahren.
Genau, ja, ja. Ja, seit mehr als 28 Jahren habe ich mich hier in eine Firma, die in Ischenbach ist, sei einer von den größeren Firmen, die Arbeitsgeber war mal den Herr Franz Kobe. Ich habe mit ihm sehr gut befreundet und hat mich praktisch sehr gut aufgehoben, wie ein seelischer Vater für mich war, der von kurz gestorben, aber der hat mich voll Unterstützung, hat die Rolle als zweiter Vater hier in Deutschland übernommen für mich und deshalb bin ich praktisch in die Firma treu geblieben bis 27 Jahre, bis die Gesundheit mir nicht gibt, weiterhin in das dieser Posten zu beschäftigen. Ja. Ein Industriearbeiter oder ein Industriemitarbeiter ist wirklich mit viel zu tun und deshalb gab noch mal den Abzweig als Imam hier, die meine theologische Studie hier anzuerkennen und habe ich mich als Imam-Ausbildung in Deutschland zu einer von den ersten Generationen, die in Deutschland als ausgebildeter Imam, stattlich ausgebildeter Imamen absolviert.
Und das ist schon ein guter Übergang, also du hast hier quasi dein Leben gelebt und dann kam diese Imam-Ausbildung dazu. Vielleicht am Anfang für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, jeder hat ja so immer, man hört den Begriff Imam. Wie würdest du denn die Aufgaben eines Imam beschreiben? Kann man das vergleichen mit einem Pfarrer oder ist es doch eine ganz andere Rolle? Welche Funktion hat ein Imam?
Genau, das ist eine ganz wichtige Frage. Manche denken, wenn man nach dem Bildsystem, wenn ich eine Polizist sage, dann denkt jede, die Polizist, die auf der Straße ist und dann Strafzettel verteilt. Oder Polizist, die in Polizeiauto sitzt. Und aber die Polizei ist ein größerer Begriff. Die haben mehrere Fächer, gibt's verschiedene Ebenen. Und genauso bei Imam. Imam ist ein großer Begriff. Und nicht nur den Vorbeter. Der Vorbeter, das heißt, in Gebetszeiten steht jemand vorne und betet so wie ein Pfarrer bei seiner Sonntagpredigt. Aber Imam ist eine größere als was man zuerst Augenblick im Gedanken bekommen. Imam heißt die Seelsorge, die die ganze Gemeinde richten und ganze Gemeinde Weg zu finden. Imam ist nicht bloß nur diejenige, die Gebete vorleitet, sondern die ganze Gemeinde pädagogisch verstehen und ganze Gemeinde hinlenken. Der Imam hat eine riesige Aufgabe, fängt mit seelischer, geistige und auch Fundamente. Imam kann auch manchen Menschen beeinflussen zu lassen und endet auch die Charakter, endet auch die Art und Weise von seinem Leben. Deshalb habe ich in die Imam-Ausbildung hier in Deutschland zuerst kam die Frage, ich bin theologisch ganz gut ausgebildet, ich habe Bachelor und Master, was kann mir eine Imam-Ausbildung in Deutschland als Mehrwert geben? Dann war ich teilnehmen an der Imam-Ausbildung mit dem Hintergrund, die können mich nicht aufbauen. Ich habe schon genug von theologischen Hintergründen und tatsächlich stürze ich ab über einen Fächer, die ich noch nie gehört habe, sogenannte politische Bildung. Die Imamen sind in Deutschland nicht politisch gebildet, dann weiß, was ist Kommunalwahl, was ist die Bundeswahl, was Unterschiede zwischen die Parteien. Blick einfach durch in das deutsche System. Wie Deutsche sein. Haben wir sogenannte Gemeindepädagogik. Dann sieht die Strömung Deutschland durch die Gemeindenpädagogik, versteht was unten. Der lernt sogenannte Sozialarbeit. Wie man mit dem System einfach in Deutschland umzugehen. Wie schreibe ich einen Förderantrag? Wie kann ich meiner Gemeinde helfen? Da noch dazu noch die Seelsorge. So Fächer, die im normale Uni oder normale theologische Uni in Ägypten oder Marokko oder eine normale Uni niemals zuhört. Und deshalb halte ich oder finde ich auch den Imam-Ausbildung hier in Deutschland sehr, sehr wichtig, weil es wirklich eine sogenannte Approbation für die Imam. Wenn zum Beispiel bekomme ich hier in Deutschland einen Arzt aus Ägypten oder aus Marokko oder aus Amerika, der kann nicht sofort praktizieren. Da braucht hier über den Gesundheitssystem hier eine sogenannte Approbation. Da wird er ist ein sogenannter Fachsprecher, Kenntnis, der wird über unten Leitung eines Chefarzt oder leitender Oberarzt teilweise arbeitet und dann bekommt in Approbation, okay, von fachlich her bist du ganz gut und jetzt an deutsche Klima angepasst und kannst du mal hier approbiert alles als Arzt. Und so ähnlich ist die Imam-Ausbildung in Deutschland.
Und das ist vielleicht nochmal eine ganz spannende Geschichte, weil man denkt sich ja, warum gibt es in Deutschland überhaupt Imam-Ausbildung? Weil normal ist ja die Imam-Ausbildung eben in den Ländern, in Saudi-Arabien, in der Türkei, je nach auch Richtung. Es ist ja auch, der Islam hat ja viele Richtungen auch. Warum gibt es jetzt eine deutsche Ausrichtung und wie ist das entstanden?
Ja, es gibt eine spezifische Sache, die hier in Deutschland, nur für Deutschland, und gibt's, die Imam-Ausbildung sind zwei Teile. Der Teil, der theologische Teil, kennt jeder Muslim, wie man sein Gebet verrichtet. Was ist, macht mir Fasten ungültig? Das sind die religiösen Tätigkeiten, die jeder Imam hat. Aber die Anpassung auf die deutsche Kultur, deutsches System, da brauchen wir hier eine Ausbildung. Wenn wir ein Imam aus Marokko oder aus Ägypten holen und einer von dem Mitbewohner der Stadt ihn eine Frage stellen, dann kennt er die Frage nicht, weil er kennt die Grund hier System nicht. Wenn die fragen, okay, ich bin, darf ich meine Arbeitslosengeld zum Beispiel nehmen, obwohl ich oder nicht, weil ich habe keine, obwohl ich habe nicht dafür geleistet. Dann weiß die Imam, was ist arbeitslos. Der Kind ist dem nicht. Der Kindergeld und so weiter, die Berufe, die man hier sich, die Speise, und es gibt so in Deutschland eine spezifische Leben, die man braucht, man eine spezifische Imam, die an dieser Klima angepasst. Und da bekommt die Imamen durch die Ausbildung auch die Anpassung auf die deutsche Kultur und deutsches System.
Und das ist ja auch vom deutschen Staat oder beziehungsweise von den deutschen Universitäten auch veranlasst.
Ja, diese Ausbildung war über die Uni Osnabrück. Damals hat Niedersachsen Bundesland alles Projekt, großer Projekt. Dahinter war der Bundespräsident Christoph Wolff, hat es auch unterstützt. Und wir waren die erste Generation, die 2023 absolviert. Wie gesagt, ich sehe einen riesigen Mehrwert an Deutsch. System. Ich bekomme pro Woche mindestens 2, 3, 4 Anfragen von die Uni, von was mache ich, wenn es Fragen auch, nicht bloß für die Muslimen, und das ist die hauptwichtige Aufgabe der deutschen Imamen, er ist nicht nur für die muslimische Community, sondern auch für Deutschland da. Das heißt, unsere Moschee oder unsere Gemeinde ist willkommen, jede kann rein, jede kann Fragen stellen, ob die Religion oder sozial, und da ist wirklich ein ausgebildeter Imam, die an die Frage auch theologisch und sachlich beantworten kann.
Und das ist ja, glaube ich, schon eine ganz wichtige Rolle eines Imam, dass ein Gläubiger zu dir kommen kann und immer fragen kann, aus einer egal welchen Lebenssituation kann fragen, ist das nach dem Glauben des Islam erlaubt? Richtig. Das ist ja immer so dieser Kontext. Also ja. Er stellt nicht die Frage, ist es gesetzlich erlaubt, ist es rechtlich okay, sondern er stellt immer die Frage, ist es von Sicht des Glaubens erlaubt? Zum Beispiel, darf ich, wenn Ramadan ist, trotzdem essen? Oder so, also ganz plump gesagt.
Es gibt wirklich, wie gesagt, in Deutschland eine spezifische Fälle. Darf ich die Rindfleisch von Supermarkt kaufen, obwohl ich, wir haben als Muslimen Schlachtenvorschrift, die hier nicht eins zu eins nach dem islamischen Recht geschlachtet wird. Darf ich von Supermarkt was kaufen? Oder darf ich eine gewisse Berufe hier ausüben, obwohl steht die Berufe vielleicht gegen oder was religiösisch steht was dagegen? Und dann werden wir einer nacheinander das abarbeiten. Und auch gibt es ein größeres Problem, dass die muslimische sich an die deutsche Kultur anzupassen. Bei uns oder früher ist es selbstverständlich, wenn der Vater Arzt ist, der Sohn muss Arzt sein. Der ist verpflichtet zum medizinischen Universität, weil er übernimmt den Praxis von seinem Vater. Und dann sehe ich hier, da kommt einer, der hat einen Beruf. Der Sohn will diesen Beruf nicht, die will Künstler oder Musiker sein. Und dann sagt, nein, du musst. Dann werden wir durch die hier die Freiheit, die Deutschland anbietet, sagen wir nein, das geht nicht. Der, er hat auch das Recht, für seine Zukunft selber zu entscheiden. Und bei den Mädchen genauso. Von Ehezwang damals in bis jetzt noch kann sein, dass der Vater schreibt vor, dass die Tochter dieser Mann, Ex-Mann heiraten muss, weil er meint, okay, er weiß besser oder versteht besser. Und oder diese Ausbildung zum Beispiel Pflicht zu machen. Und dann werden wir hier durch die Freiheit, die in Deutschland hier leben, ihnen klarstehen, okay, das geht nicht, der hat oder sie hat selber das Recht zu entscheiden, mit welchem Mann wir die Zukunft heiraten und. Und es geht nicht bloß nur religiös, es geht auch sozial.
Und das muss man vielleicht auch noch erklären, weil das andere Modell, was wir auch in Weiden hier haben, ist zum Beispiel jetzt in der türkischen Gemeinde, ist, dass der Imam aus der Türkei kommt, oft auch kein Deutsch spricht und auch von der Türkei bezahlt wird. Das haben wir ja auch hier in der Gemeinde. Das ist das andere Modell quasi, dass die Gläubigen zu diesem Imam gehen. Und da haben wir genau dieses Problem, dass der ja sowohl nicht Deutsch kann, die deutsche Kultur nicht kann und natürlich dann im Wesentlichen auch dieses Verbindende sicherlich anders auch interpretiert, als es jetzt vielleicht du machen würdest.
Ja, und ich glaube, das ist die Grundsache, warum gibt in Deutsch, in Weiden sogenannte deutschsprachiger Muslimekreis. In Weiden gab den Titi Moschee schon lang. Und die Titi Moschee ist die Imam sachlich und theologisch top ausgebildet, der zweifelfrei. Er kann theologisch 1A, aber leider ist nur für die türkische Mitbürger hier in Weiden Umgebung da ist. Wenn er eine Frage, so eine deutsche Frage, dann entweder wird mit einem Besitzungshelfer und der kommt nicht direkt an die Fragen. Deshalb gab nochmal die Bedarf in Weiden 1993 um eine deutschsprachige Muslimekreis. Wir wollen, damals meine Vorgänger, er will eine deutschsprachige Muslimekreis nicht bloß für die türkische Mitbürger, sondern für die ganz Deutschland, für die ganze Mitbürger in Weiden Umgebung. Und durch unsere Gemeinde, durch die Namen alleine sagt zu viel. Deutschsprachige Muslimekreis Weiden e.V., da haben wir Mitglieder Deutschgeborene, Deutschkonvertierte aus Russland, aus Ukraine, aus Araber, egal welche, aus amerikanischer Lager, die USA Army. Wir haben da auch in Grafenwehr eine große amerikanische Lager. Da haben auch die viele Amerikaner, die Muslimen sind, kommen zu uns zum Freitagsgebet, weil die hört es auf Deutsch. Und auch den FOS und BOS, den OTH in Weiden, haben viele Studenten aus Pakistan, Afghanistan und auf der ganzen Welt, Muslimen, da kommen zu uns zum
Weil. Das Freitagsgebet ist auf Deutsch.
Und auf Deutsch.
Genau, und in der Moschee zum Beispiel, die beim Jutz ist, dort ist es auf Türkisch.
Auf Türkisch. Ja. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Ob ich zu einem Gottesdienst teilnehme, die ich nicht verstehe, oder so einen Gottesdienst teilnehmen, die ich am Schluss dann weiß, um was geht, dann weiß, die Imam hat was über was berichtet und der Freitagsgebet, den Thema, wird nicht bloß religiös, wir können über Schwarzsam sein. Das heißt, wir haben so ein Problem gehabt, dass bestimmte Siedlung in alten Stadt von dem Wasserverbrauch her mehr als normale Haushalte. Das heißt, da kam der Hausmeister zu mir und sagte, Imam, ich habe ein Problem, diese drei Häuser, ein syrischer Trend, Familien, die verbrauchen Wasser mehr als 5 Häuser. Der Wasserverbrauch, das gibt was, stimmt ja nicht. Dann haben wir das aufgenommen und unserer Freitagspredigt haben wir über Verschwendung. Wie geht man religiösisch mit dem Rohstoff hier? Das ist Allah, das so Gott hat uns den Rohstoff gegeben, sollten wir vorsichtig mit dem Sache umgehen. Und plötzlich hat sich ganz geändert. Das heißt, wenn man Licht nicht braucht, dann schaltet das Licht aus. Wenn man die Wasser nicht braucht, dann schaltet die Wasser nicht aus. Und diese Art und Weise haben wir wirklich ein größeres Problem gelöst. Und sehe ich auch so eine Aufgabe, einen Imam, der sich nicht bloß religiösisch dasteht, sondern auch mit sozial, mit den Menschen auch in kurzer enger Kontakt.
Wie viele Menschen sind in diesen deutschsprachigen
Kreis? Ja, ich erlebe pro Freitag, wir haben zweimal predigt, die erste ungefähr 220 und die dritte ungefähr 100. Das heißt, werden wir pro Besucher ungefähr 400 Besucher, bisschen weniger, bisschen mehr. Aber wenn unsere Plätze mehr bietet, dann vielleicht durch Platzgrenzung. Wir haben so eine kleine Gemeinde momentan.
Aber wo seid ihr?
Ihr seid in Hochstraße 5a.
Ah ja.
Genau, die sind einem zweiter Stockwerk, das ist ein größerer Platz.
Aber, also auch keine Moschee, oder ist
das? Ja, ist ein Gemeindehaus, ist ein Moscheehaus drin. Mhm. Ist ein Moscheehaus drin, ja. mit dem alle Richtungen, aber ist nicht vergleichbar mit der größeren Moschee oder die Typ Moschee. Aber ein Gotteshaus drin, Gebetsraum und Büroräume und Sozialräume drin.
Ah ja, und das ist quasi der Verein und dort bist du dann der
Verein, zuständige dort Imam. Dort bin ich der Imam und Vorsitzender.
Wie ist dein Blick auf Weiden jetzt? Wir sind ja eine sehr bunte Stadt. Wir haben viele Migrationsgeschichten hier. Klassisch eigentlich so, wie der deutsche Migrationsweg auch war. Eben in den 60er, 70er Jahren viele aus der Türkei gekommen. Vorher noch aus Italien, aus Griechenland. Dann hat sich das weiterentwickelt. Dann in den 90er Jahren kamen viele aus Russland. Und jetzt bis zur neuesten Zeit, 2015 oder ab früher noch eigentlich auch viel auch aus dem afrikanischen Assyrien seit 2011. Wie nimmst du das wahr? Ist das diese, schafft man diese Integration auch immer wieder mit den, oder sagst du, das wird schon schwieriger?
Ja, ist für euch als Politiker und Verantwortliche ist sehr, sehr schwieriger, weil ich habe gehört, in Weiden ist ungefähr mehr als 120 Nationalität. Das ist wirklich viel. Wir reden nicht über eine Strömung, die aus arabischen Ländern kommen oder aus Russland oder aus Amerika, die ganze Welt hier in Weiden vertreten. Was wir nochmal ganz klar zu sagen, früher war denn Deutschland ein Übergangsland. Ich bin in Ägypten, ich bin in Marokko, ich bin in Algerien und dann fahre ich oder fliege ich, ob legal oder illegal, nach Deutschland, arbeite ich für 10 Jahre, dann habe ich ein paar Geld gesammelt und da gehe ich zurück in meinen ursprünglichen Ort und mache dort ein Geschäft und habe ich mein Leben gesichert. Aber jetzt ist es anders. Jetzt ist nicht mehr als Übergangsland, sondern als Heimat. Jede, die hier gekommen ist, meint eher, ihr bleibt 5 oder 10 Jahre und dann spart ein bisschen Geld und dann geht mit dem Geld zurück und macht dort in seiner Heimat was. Und dann plötzlich wird hier geheiratet, Ehe gründen, Haus kaufen und findet hier sein Leben. Das heißt, den Bedarf, die damals als Gastarbeiter, jetzt ist eine Heimat, das ist mein Land, mein Haus. Und dann müssen auch hier nochmal zu unseren Bedürfnissen auch die Eheschließung, die Scheidung, wie als Moslem, wie wird hier beerdigt, weil er kehrt wieder nicht mehr zurück in sein ursprüngliches Land. Und soweit ich es mitbekommen, viele Migranten haben die sich gut integriert und sich eingebürgert. Und wir haben wirklich eine bunte Gesellschaft, wenn man jede einzelne Gruppierung man betrachtet, und jeder hat seine eigenen Eigenschaften. Sicher, die Araber haben Eigenschaften, andere Eigenschaften als die Asiaten zum Beispiel, von Art und Weise. Und die Aufgabe der Stadt, das ist, dass alle Mitbürger bedienen und auch wohlgehen. Und das finden wir hier in Weiden. Ich kann auch Weiden loben. Ich habe hier in Weiden eine Freiheit, eine Multikultur, eine Integration interkulturell und auch interreligiösische auch erlebt, die in einer anderen Stadt nicht gesehen. In Weiden gibt es interreligiöse Gesprächskreis. Da unabhängig von der Religion treffen sich die Judentum, Christentum, evangelisch-katholisch und Islam in Regel von 6 bis 8 Wochen und werden offen miteinander diskutieren, offen besuchen. Und finde ich hier, die Klima, die in Weiden hier, ist ein Beispiel weit für die ganz Deutschland.
Also dieses Interreligiöse ist tatsächlich eine ganz spannende Geschichte. Wenn man immer so, natürlich, wir sprechen ja auch immer über Islam und da beginnt ja schon die erste Interreligiosität, denn den Islam gibt es ja nicht, sondern es gibt die Schiiten, die Sunniten, die Wahhabiten, die Alawiten.
Ja.
Ist das hier, verschwimmt es in Deutschland dann oder ist es schon noch hier klar getrennt? Also ist man hier bei den Schiiten, bei den Sunniten, ist hier die Trennung schon auch noch klar getrennt oder verschwimmt es hier? Nein.
Genau. Na, das war als Imam und alles auch Verantwortliche meine absichtlich, dass es keine Trennung gibt. Dass es gibt nur ein Islam. Für mich, für uns zum Beispiel Christentum. Ist egal, ob der evangelisch, katholisch, protestant, orthodox, kibbet, die sind alles für mich Christen. Die Juden, es gibt, für mich ist eine Judentum, Religion. Und hier, wenn wir anfangen, so kleine Gruppierungen zu bilden, bei Islam gibt es so Schiiten, Sunniten, die sind 80%, 20%. 80% Sunniten, 20% Schiiten. Und die Sunniten gibt es Schafiiten, Malikiten, Hanbaliten, Hanafiten und. Und bei Schiiten gibt es auch verschiedene Gruppen. Dann wir sind nicht fertig. Und deshalb waren wir absichtlich, hier gibt es nur über Islam. Jede ist bei uns herzlich willkommen. Jede, wenn er Muslim ist, dann ist er Muslim, egal was. welche Richtung der vertretet. Es geht um menschlich, es geht um Frieden, es geht um miteinander zu leben. Und deshalb finde ich hier die den Art und Weise, wie hier in Weiden ausüben, ist beispielsweise für die ganze Deutschland. Das gibt es für uns, gibt so Judentum, Christentum und Islam. Und diese kleine Hitze, kleine Streiterei, kleine Unterschied. Wir suchen die Gemeinsamkeit, was uns zusammenbindet, nicht was die Unterschiede zwischen beide in Religion oder die Unterschiede zwischen beide Religionen.
Kann Religion auch die Brücke sein? Weil es ist ja schon so, wir erleben ja auch in Europa vor allem auch immer mehr, dass der Glaube keine Rolle mehr spielt, dass Religion keine Rolle mehr spielt. Und ich glaube, das erlebt man im Islam genauso. Also auch europäische Gläubige vom Islam, auch dort erlebt man, dass der Atheismus immer mehr auch dort eine Rolle spielt. Wie nimmst du das wahr? Habt ihr da eine stärkere Bindung oder ist das schon eine europäische Erscheinung der Individualisierung, dass Religion keine Rolle mehr spielt? Ist das bei euch genauso wahrnehmbar wie jetzt bei Katholiken und Protestanten, wo wir viele Austritte haben, wo die Bindung an die Kirche nicht mehr so groß ist?
Ja, ich sehe ganz anders an anderer Seite. Die Religion spielt wirklich eine große Rolle bei den Menschen, die hier in Europa sind. Es gibt wirklich es gibt 0 und 100. Es gibt so religiöse Leute und gar keine religiöse Leute. Mhm. Es gibt da Muslime, die bloß den Namen tragen. Mohammed, Abdullah und das alles. Mhm. Das alles, was er von Islam hat. Und es gibt wirklich Muslime, die sich praktizieren und geht nach dem Art und Weise von Religion. Ich finde, die Religion oder die Imamen so eine wichtige Brückenbauer zwischen den Menschen und anderen Menschen. Brückenbauer zwischen den Muslimen und den Christen. Brückenbauer zwischen den Muslimen und dem Judentum. Zwischen die Menschen und die Gemeinde oder die Amten und Beamten. Und dieser Brückenbauer macht die Religion ganz gut, nachdem die Leute aufgeklärt. Es gibt keine Probleme zwischen Religionen. Ich kann mir an ein Beispiel noch erinnern. In einem katholischen Kindergarten hat mal die Erzieherin gesagt, wir haben ein Problem, die muslimische Familien wollen nicht teilnehmen an sogenannter Martinzug, weil die meinen, die Laterne ist ein religiöses Symbol und die Eltern wollen auch die Laterne nicht im Haus rein, weil die meinen, es ist eine Bierkreuz. Und wenn, dann sind wir so interreligiöser Gesprächskreis, haben sich miteinander, die Judentum, Christentum, Islam, da haben wir einen Flyer raus. Und der Flyer, wenn die Aussage von einer Imam, dann wird mehr vertraulich an die Eltern als von einer Beamte. Und haben wir in dieser Flyer mit mehreren Sprachen, Deutsch, Arabisch, Russisch, Kurdisch und Türkisch, das ist praktisch Martinszug, ist es eine Sache, hat mit dem Regierung zu tun, ist die Kirche ist nicht beabsichtigt, die muslimischen Kinder zu konvertieren. Und da hat's sofort funktioniert und dann ich will damit noch ausdrücken zu sagen, dass es eine Brückenbauer hier in so einer multikulturellen Stadt oder Land ganz ganz wichtige Rolle spielt bei der Verbindung die verschiedenen Schichten von Sozial.
Ja, absolut die Verbindung und etwas, was Verbindungen ja immer auch stört, sind ja immer, dass man oft mit Vorurteilen konfrontiert wird. Wie geht man damit um, mit diesen Stereotypen, mit diesen Vorurteilen, mit dieser manchmal auch Angst, eben diese Brücken zu bauen? Gibt es da Ratschläge, die du hast?
Ja, den Vorurteile, da sehen wir überall. Es gibt so ein Abstempel, meinen, okay, jeder Muslim ist gewaltbereit, jeder Muslim ist Terroristin, jeder Jude ist sowieso, jeder Christin, das ist eine Abstempelung und durch diese Art und Weise, durch den Umgang mit dem Sache, durch Vorbild zu sein, wird den Vorurteile nach und nach abgebaut. Und auch, wir haben auch mehrere Vorträge eingehalten und wir haben auch mehrere Schulbesuche und sehen wir sofort, den Vorurteile basiert auf Unwissen. Ich weiß nicht und dann nehme ich einfach so, was mir überliefert oder gekommen ist. Und durch Unwissen steht die Vorurteile. Aber sobald derjenige informiert, über die Sache aufgeklärt, dann halt den Ansicht wird ganz anders. Die Vorurteile ist abgebaut, dann werden die Frieden zwischen Menschen in die erste Stelle steht und dann sehen wir, okay, das wirklich die Vorurteile basiert auf Unwissen und unsere Aufgabe auch als Imamen, als Menschen oder als Verantwortlicher für die Stadt, denn diese Unwissen einfach durch Wissen umsetzen.
Das ist wahrscheinlich der Schlüssel durch Wissen und am Schluss dann durch Dialog.
Genau.
Und du bist ja auch tatsächlich jetzt auch ja Botschafter, Integrationsbotschafter.
Ja.
Das ist ganz neu, oder?
Ja.
Jetzt, was heißt das?
Ja, Integration heißt, man soll erkennen,
was... Der Sprecher gegen Diskriminierung, so heißt es richtig.
Genau. Genau. Das war eine Ausbildung in Agabi in Nürnberg über die in dem Ministerium gefördert. Wir haben 2 Jahre Unterricht und Studium und dann am Schluss werden praktisch Sprecher gegen Diskriminierung. Das, ich finde, aber auch ganz wichtige Rolle. Und ganz, ganz wichtige Auszeichnung, der bringt die Gesellschaft komplett nach vorne, der stillt da. Jeder hat es hier in Deutschland durch Grundgesetz, die Rechte und Pflichten auch. Und der Land hat keinen Platz für Diskriminierung, für Ausgrenzung und das ist wirklich eine ganz gute Ausbildung, die man einfach hier einen Mehrwert für die Stadt sehen.
Super. Wenn du jetzt so abschließend so einen Wunsch hättest für Weiden, was wäre denn dein Wunsch, wenn man über das Thema Integration und gemeinsame Kulturen spricht?
Ja, Integration ist eine Aufgabe für jede Person, die hier in Weiden sich befindet. Ich habe auch für ein Konzept entwickelt, wie man die Integration hier in Weiden erleben. Das heißt, Integration soll auch keine politische Schlagwort, sondern auch ein Erlebnis sein. Das heißt, wie man sich in eine Gesellschaft positiv integrieren, durch Arbeit suchen, durch seine Pflichten auch gegenüber das Land auch führt. Und ich kann mir vorstellen, dass es so eine Integrationsbeauftragte in jede Schule eine Lehrer, die für diese Aufgabe praktisch ausgezeichnet ist und dann auch in jedem Amt oder Beamt so eine Person, die für Integration zuständig und da, wenn die Integration ein staatliches Thema von politisch hier gewollt, dann werde ich oder bin ich sicher, dass ganz andere Ansichten in Zukunft.
Ja, also man hört schon, Integration ist am Schluss auch viel Arbeit.
Ja.
Viel Offenheit, aber vor allem auch die Bereitschaft, sich auf andere einzulassen. Und du hast uns jetzt da wunderbar auch gezeigt, da könnte man noch lange nicht sprechen, aber tatsächlich sind wir schon wieder am Ende. Und bevor wir ganz zum Schluss kommen, gibt es noch eine Schnellantwortrunde. Ich stelle dir 2 Begriffe hin und du musst dir sagen, was dir lieber ist.
Ja.
Das erste, glaube ich, ist gar nicht so schwer. Ägypten oder Oberpfalz?
Oberpfalz.
Oberpfalz, ja, habe ich mir gedacht. Tee oder Kaffee?
Ja, alles Ägypter trinkt der Tee. Ja. Ja. Die ist immer noch geblieben, ja.
Ja. Zuhören oder reden?
Ja, zuhören ist es selbstverständlich, ja.
Tradition oder Veränderung?
Ja, wenn noch eine Mischung gibt, wäre noch schön. Traditionell erhalten und Veränderung, die man gewünscht ist. Ja.
Und Heimat oder in die Ferne blicken? Fernweh.
Ja. Ja, die Ferne blicken ist die Hoffnung, die Zukunft. Jeder hat die Hoffnung, nach vorne zu schauen, aber ohne seine Heimatwurzeln zu verlieren.
Sehr schön. Ein wunderschönes Gespräch über Wurzeln, die bei dir in Ägypten geschlagen wurden, aber jetzt vor allem hier in Weiden und in der Region ganz feste Wurzeln bekommen haben. Ich danke dir, lieber Maja, für die spannende Einblicke in deinen Lebensweg, deine Arbeit als Imam und deinen Einsatz für Integration und gesellschaftliche Zusammenhalt. Der Dank geht natürlich auch wieder an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke fürs Reinhören. Hinterlasst gerne euer Feedback und Sternen bei Spotify und Co. Und wenn ihr selbst einmal Gast sein wollt oder Vorschläge habt, schreibt uns an info@weidenpodcast.de. In diesem Sinn freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid, wenn es wieder heißt.
Leben in Weiden. Hin und her, auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler.